Hallo und herzlich willkommen zu unserer 34. Folge des Podcasts Psychiatrie im Alltag. Wir sind Andreas
und Werner.
Heute stellen wir wieder ein konkretes Psychotherapieverfahren vor. Wir haben ja so eine kleine Serie bekommen, nämlich, und das war richtig toll, dass wir jemanden gefunden haben dafür, die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie.
Ja, vielleicht zur Einordnung. In Deutschland werden drei unterschiedliche Behandlungsformen der Psychotherapie von den Krankenkassen finanziert. Und zwar diese drei Behandlungsformen, die stehen in der sogenannten Psychotherapie-Richtlinie des gemeinsamen Bundesausschusses, kurz GBA. In dieser Richtlinie vom GBA, das hat schon so eine richtige offizielle Bedeutung. Das ist sozusagen das, was die sagen, ist Fakt. Danach richten sich die Krankenkassen und auch die Behandlung. Das wird auch bezahlt. Und daher spricht man auch von den Psychotherapieformen, die da erwähnt sind, von Richtlinienpsychotherapie, weil sie in dieser Richtlinie drinstehen. Und welche sind es? Es sind drei. Als erstes wird genannt psychoanalytisch begründete Verfahren. Als zweites wird genannt Verhaltenstherapie und als drittes die systemische Therapie. In der letzten Folge haben wir die systemische Therapie kennengelernt und zuvor ging es auch öfter um Verhaltenstherapie hier in dem Podcast. Aber das erste, um die psychoanalytisch begründeten Verfahren, das hatten wir bislang noch nicht gehabt und darum soll es heute gehen.
Und es war auch gar nicht leicht, jemanden zu finden und deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass wir heute Anna Wächter zu Gast haben. Und wahrscheinlich ist die häufigste Therapie im Rahmen der psychoanalytisch begründeten Verfahren die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie. Also man kann nämlich, der Werner hat die drei Richtlinienverfahren ja genannt, die psychoanalytisch begründeten Verfahren in zwei Verfahren aufteilen. Das eine ist die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, das ist der Inhalt unserer Folge. Und ich sage jetzt mal so unprofessionell als Ergotherapeut, das andere ist die analytische Psychotherapie, also sowas Historisches, Freud und so weiter. Und ich sage jetzt mal Hallo zu Anna, denn das ist was Besonderes, dass du dich gemeldet hast, mit uns diese Folge aufzunehmen.
Ja, Anna und ich kennen uns, wir haben beide in einer beruflichen Reha-Einrichtung in Düsseldorf, jene Einrichtung, die ich vor langer Zeit gegründet habe, gearbeitet. Ich habe gerade erfahren, Anna, du bist da jetzt auch nicht mehr. Ich bin schon im Ruhestand. Und ja, magst du ein bisschen was über dich erzählen?
Also wir wissen, dass du deine Ausbildung letztes Jahr im April abgeschlossen hast und jetzt in einer Praxis arbeitest und genau das machst, worüber wir reden.
Nämlich tiefenpsychologisch fundierte Therapie. Da arbeitest du als Therapeutin jetzt. Du bist also eine solche.
Ganz genau. Hallo Andreas, hallo Werner. Hallo. Freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Das ist für mich auch eine ganz neue und aufregende Angelegenheit hier, sonst höre ich immer Podcasts. Jetzt darf ich selber mal plappern.
Ja. Super. Also wir freuen uns total.
Ja. Schön. Ich bin ganz gespannt, worauf das hier hinausläuft. Ja.
Also haben wir dich richtig vorgestellt, da gibt es noch ein paar Sachen über dich zu sagen. Magst du noch was über dich sagen oder reicht
es? Ist die Frage, genau. Ist ja immer so die Frage, wo fängt man an, wo hört man auf? Ich will jetzt auch nicht zu viel mir erzählen. Aber ihr habt es ganz richtig getroffen. Genau, ich habe letztes Jahr im April die Approbation erlangt nach einer längeren Ausbildung im tiefenpsychologisch fundierten Verfahren der Psychotherapie. Habe eine Pause gemacht aufgrund von Elternzeit und bin jetzt im April eingestiegen als angestellte Psychotherapeutin hier in Düsseldorf, genau.
Alles klar. Ja, also bei uns ist es so, unsere Hörer und Hörerinnen, die kennen viele Psychotherapieverfahren gar nicht. Ich selber bin aber auch gar kein Fachmann in tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie. Deswegen, vielleicht kannst du mit ein paar ganz einfachen Worten das so ein bisschen skizzieren, was so die Grundlagen sind und vor allem, was es vielleicht von anderen Therapien unterscheidet. Also die anderen Therapien haben wir schon vorgestellt. Verhaltenstherapie war hier schon ein Thema, systemische Therapie war ein Thema. Aber wir haben immer nach einer Therapeutin oder einem Therapeuten gesucht, der so aus der tiefen psychologischen Richtung kommt und sind jetzt total froh, dass du jetzt da bist. Aber was ist es denn? Wie kann man es denn mit einfachen Worten beschreiben?
Genau, wie ihr schon richtig gesagt habt, bin ich in einem Teilverfahren oder in einem Verfahren insgesamt psychodynamischen Psychotherapieverfahren, wie man es auch zusammenfasst, ausgebildet, genau, in der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie, die wiederum in ihrer Theorie, was so die Entwicklung eines Menschen in seiner Persönlichkeit, seinem Verhalten und seinen Gefühlen, aber auch in der Behandlungstheorie von der psychoanalytischen Psychotherapie abstammt.
Also die Theorie von Freud, die er so vor etwas über 120 Jahren so veröffentlicht hat.
Wenn man das jetzt so darstellt, würde man ja denken, okay, das ist aber ein bisschen antiquiert. Aber im Grunde hast du recht. Freud hat den Grundstein gelegt, einen sehr, sehr wichtigen mit seiner Triebpsychologie, mit seiner Triebtheorie. Aber seit Freud gab es natürlich noch viele, viele andere Menschen, Theoretiker, Psychotherapeuten und Therapeutinnen, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, mit der menschlichen Psyche, mit der Entwicklung und nochmal neue Sichtweisen reingebracht haben, die sich zum Teil ergänzen, aber zum Teil auch die Theorie einfach wahnsinnig komplex machen. Deswegen finde ich es so spannend mit dem Podcast jetzt und kann mir vorstellen, dass das viele Hörerinnen und Hörer bedient, weil es einfach für Laien gar nicht so leicht ist, mit den verschiedenen Psychotherapieverfahren und dahinter zu blicken. Und auch immer die Frage ist, inwiefern geht es dann jetzt auch für mich jetzt im Erstgespräch, ne, wenn ich jemandem versuche zu erklären, was ich hier eigentlich mache und worauf das hinausläuft. Inwiefern soll man mit der ganzen Theorie behelligen oder es versuchen einfach zu machen. Ich versuche es jetzt mal, sonst müsst ihr einfach nochmal nachfragen.
Also erste Take-Home-Message haben wir schon mal. Die erste Take-Home-Message ist, ja, Freud hat vor 100 und x Jahren die Grundlage geschaffen, aber das wurde deutlich weiterentwickelt. Und das, was heute, sag ich mal, unter dem psychodynamischen Verfahren oder der tiefen psychologisch fundierten Psychotherapie, sag ich mal, zu verstehen ist, ist ein völlig weiterentwickeltes, auch modernes und kein antiquiertes Triebkonzept.
Genau. Ein Aspekt.
Eben, eine theoretische Grundlage und die spielt auch immer noch natürlich eine große Rolle. Aber ja, es ist sehr viel weiterentwickelt und viele neue Sichtweisen, die das Ganze bereichern jetzt. Mhm. Ja. Bei der tiefenpsychologischen Psychotherapie lässt sich immer ganz gut in Abgrenzung zu anderen Verfahren erklären, bevor man da vielleicht auch tiefer einsteigen kann, ist geht es um die Tiefe, wie das Wort schon sagt. Also irgendwas mit Tiefe. Ne? Also es geht
mit Vergangenheit darum, und Kindheit und
so. Wie hinter dem Symptom liegende. Das Symptom ist nur Ausdruck von etwas. Es ist meistens eine Kompromisslösung der Psyche, aber dahinter liegende vordergründig unbewusste Konflikte, Bedürfnisse, verdrängte Prozesse zu erkennen, die wiederum unser heutiges Verhalten und unsere Beziehungen maßgeblich mitgestalten.
Da gibt es eine Brücke zu einem Verhaltenstherapeuten, den wir vor wenigen Folgen hatten, Andreas Knuff, der auch sagt, er ist eigentlich Verhaltenstherapeut, der sagt, die Verhaltenstherapie hat bislang so einen blinden Fleck gehabt, was die Gefühle angeht, weil viele Menschen vielleicht aus der Vergangenheit Dinge erlebt haben, die auch heute noch eine Rolle spielen, die aber ihnen nicht bewusst sind und sie dann immer in solche Schleifen kommen und ohne dass ihnen klar ist, was sie da tun, immer in so oder ganz häufig in so Situationen kommen, wo sie dann auch selber drunter leiden und schlechte Gefühle entstehen. Und er sagt, auch die Verhaltenstherapie muss sich in irgendeiner Weise auch mit der Vergangenheit, mit Zeiten befassen, die gar nicht so in der Gegenwart sind, wo es vielleicht solche maladaptiven Gefühle, hat er es genannt, sind. Und damit kannst du wahrscheinlich was anfangen als tiefen.
Genau, muss oder muss auch nicht, würde ich jetzt diskutiv vielleicht auch direkt einsteigen, weil das macht ja die Vielfalt auch der Verfahren aus. Und aber da sind auch die Grenzen der Verfahren. Genau, da wo die Verhaltenstherapie, zumindest die klassische kognitive Verhaltenstherapie, sicherlich ihre Grenzen hat, ist, dass es ja darum geht, das Symptom anzugucken und zu gucken, was wurde gelernt und wie kann es verlernt werden. Das heißt, die Biografie spielt auch eine große Rolle in der Diagnostik, aber dann geht es mehr um die Gegenwart und die Zukunft. Ne? Was kann verändert werden? Und dazu zählen dann eben vor allem auch Kognition, auch Gefühle natürlich, die man präsent haben muss. Aber das ist dann eben die Grenze, dass man dann wiederum merkt, interaktionell wird bei den Verhaltenstherapeuten häufig etwas als Widerstand abgetan, was wir dann aber in dem Verfahren, der analytisch begründeten Verfahren, wiederum nutzen, weil sich hier in unserem Raum, den wir ja stellen, im Therapieraum, ganz viel repräsentiert, ganz viel an Beziehungserfahrungen darstellt, frühesten Beziehungserfahrungen, die einfach zum einen für die Diagnostik wichtig sind, also für das Verständnis des Symptoms und für die inneren Konflikte, die einfach vorherrschen, die ungelöst sind, die unbewusst sind, die es gilt aufzudecken. Deswegen die Tiefenpsychologie ist ein aufdeckendes Verfahren. Und es geht um Einsicht, es geht
Okay, Entschuldigung, nur zum Verständnis. Ich habe auch gerade bei mir so vielleicht so einfach klar zu machen. Tiefe bedeutet in diesem Zusammenhang bei tiefenpsychologisch, also diesen Dingen, was diesen Dingen zugrunde liegt, die man beobachtet, sozusagen. Das, was man beobachtet, das ist sozusagen die Oberfläche und das Verhalten, das, oder was, oder auch Symptome sind ja auch Verhalten, Symptomverhalten. Und diesen Dingen liegt etwas zugrunde. Und das wird sozusagen als Tiefe betrachtet.
Das wird gesucht.
Das wird gesucht. Das wird aufgedeckt, sozusagen. Das ist
unbewusst. Ganz genau.
Und das, und diese unbewussten Vorgänge, unbewussten Sachverhalte beim Menschen, die bedingen dann sozusagen das aktuelle Krankheitsverhalten auch. Und das ist sozusagen das Thema, rauszufinden, was dem zugrunde liegt, glaube ich. Das ist so der Grundlage der tiefen psychologischen Psychotherapie.
Genau, und da meist natürlich die Vorgeschichte, die Biografie. Ja, ganz genau. Also einmal Oberfläche, Tiefe, genau, das ist was, dann Bewusstsein, Unbewusstsein, manchmal, ja, verdrängte Prozesse, genau, die in der Tiefe liegen, ja.
Und wahrscheinlich gibt's ja dann, wenn du das so beschreibst, du hast ja auch den Therapieraum oder die therapeutische Beziehung genannt als das, was ja so eine Plattform bietet, um das Tiefe auch sichtbar zu machen, sage ich jetzt mal.
Genau.
Hat es bestimmte Methoden oder Techniken? Also ich sag mal so, der Durchschnittsbürger verbindet ja erstmal was mit der Couch. So, das ist ja wahrscheinlich ein plattes Vorurteil. Wahrscheinlich hast du gar keine Couch in deinem Büro oder zumindest sitzt du nicht aus dem Fenster guckend auf dem Balkon, während dein Patient oder irgendwas oder deine Patientin irgendwas erzählt, sondern das wird sich dann doch weiterentwickelt haben. So.
Ganz genau. Also auch die Psychoanalyse, ne, hat sich dahingehend ja, es gibt noch die klassische Psychoanalyse auf der Couch, keine Frage, die wiederum so regressive Prozesse anstoßen soll, ne, dass man besser sich in frühere Entwicklungsphasen zurückversetzen kann, besser sich auf seine Gefühle besinnen kann. Aber es hat sich dahingehend umgewandelt, dass man mittlerweile sich gegenüber sitzt, auch in der psychoanalytischen Psychotherapie und in der tiefen Psychologie sowieso. Und das ist auch ein großer Unterschied im Vergleich zur Psychoanalyse, dass die tiefen Psychologie den Anspruch erhebt, fokussierter vorzugehen. Also während es bei der Psychoanalyse um die Veränderung der Struktur, wirklich der Persönlichkeitsstruktur geht und deswegen auch in sehr frühe Prozesse abgetaucht wird und auch in der psychotherapeutischen Beziehung, in der Beziehung zwischen Therapeutinnen und Patientin, in diesen Beziehungen nochmal etwas nachgereift wird, um die Persönlichkeit wiederum zu verändern.
Frühe Prozesse, kurz zur Definition, damit man frühe Prozesse meint, dass man sich zurückbesinnt an Ereignisse, die vielleicht in der Kindheit stattgefunden haben. Also früh heißt Kindheit sozusagen.
Ganz genau, ja. Geht es in der Tiefenpsychologie eher darum, dass man mehr vom Hier und Jetzt ausgehend, also von einem Konflikt, der im Hier und Jetzt besteht, die Begebenheiten aus der Vergangenheit, also aus wie jemand aufgewachsen ist, was für Mangel er vielleicht oder unerfüllte Bedürfnisse er erfahren hat oder eben nicht die Befriedigung dieser Bedürfnisse nicht erfahren durfte, dass man die natürlich mit einbezieht, aber die Konflikte im Hier und Jetzt anschaut, die wiederum frühe Konflikte reaktualisieren.
Hast du schon mehrere Sachen direkt noch im Nebensatz erwähnt, die das wahrscheinlich unterscheidet? Also klar, man sitzt sich gegenüber, das ist schon mal Blickkontakt, man geht vom Hier und Jetzt aus, habe ich gelernt. Klar, immer mit Blick auf das, was vielleicht da auf Folge aus vergangenem Erleben ist. Und Indirekt hast du auch fokussierter, glaube ich, gesagt. Also was ich ja auch mit analytischen Verfahren so verbinde, ist so, man geht dann 3 Jahre, 3-mal die Woche irgendwo hin und redet. Fokussierter hört sich für mich eher an, das ist auch wahrscheinlich kürzer und zielorientierter als vielleicht die klassische Analyse.
Genau, in einer Analyse bekommt man bis zu 300 Stunden bewilligt, wenn es über die Krankenkasse läuft. Privat ist natürlich immer was anderes, kann man auch länger machen. Und das ist dann, wie du sagtest, höher frequentiert, also mehrere Stunden die Woche. Einfach aus dem Grund, dass man besser in Prozesse anstoßen kann. Mhm. Ne? Jemand, der fast jeden Tag sich wieder in diese Themen begibt, der kann da viel mehr reißen, sage ich mal, als jemand, der das wöchentlich nur macht oder einmal im Monat oder wie auch immer. Das eben oder da geht es eben auf andere Ebenen. Und das ist aber der Unterschied. Die Tiefenpsychologie ist fokussierter, was einmal das Problem, das Behandlungsziel anbelangt. Aber auch im Kontakt ist es in dem Verfahren wichtig, dass die Regression nicht, dass wir den Patienten nicht in die Regression bringen oder dort drin lassen, sondern diese Regression begrenzen. Also immer noch eine Stabilisierung im Hier und Jetzt erhalten bleibt, eine, ne, zum Erwachsenen-Ich, sage ich mal. Wir können bis zu 100 Stunden arbeiten, was auch schon eine große Menge, also ne, das sind ja auch knapp 3, können auch 4 Jahre Therapie sein.
Bei einmal die Woche, ja, genau, einmal im Monat.
Genau. Nee. Ja, können wir jetzt rechnen, aber ich hatte schon Therapien mit 100 Stunden, das hat sich dann durchaus auf mit Urlaubszeiten und mal Ausfällen auf beiden Seiten, ne? Durchaus auf 3 Jahre, dass man dann so Menschen kennenlernt und begleiten darf und auch Prozesse anstoßen kann. Genau, das sind unter anderem Unterschiede und eben, dass man die Übertragungsbeziehung zwar Prozesse wie Übertragung und Gegenübertragung, da komme ich ja bestimmt gleich, kann ich es bestimmt noch mal besser ausführen, aber dass man das schon mal gehört hat, dass man die im Blick hat, das sind nämlich unter anderem Methoden, wenn man so will, aber die Übertragungsbeziehung ein wenig früher unterbricht als in der Analyse, wo der Analytiker dann eher, oder in der analytischen Psychotherapie, wo der Analytiker eher, die Analytikerin vielleicht wirklich für eine Zeit lang die in dieser Mutterrolle ist für den Patienten, während es den Fokus hier zum Beispiel ausmacht, zu sagen, das eher aufzudecken oder eher zu deuten, dass man da gerade gewisse Wiederholungen erfährt oder sich in Beziehungsmustern wiederfindet, die vielleicht auf eine andere, in eine andere Lebensphase begleiten.
Als wir eben über Methoden gesprochen haben, hast du das Wort Regression benutzt. Ich würde es mal so definieren, du meinst damit wahrscheinlich ein Zurückgehen in frühere Lebensphasen bis hin zur Kindheitsphase, ein gedankliches Zurückgehen. Kann man das so definieren? Oder ist das auch eine Methode,
gedanklich,
die sozusagen aber angewendet wird, dass die Patienten dazu angeregt werden, in so eine Regression zu gehen?
Also einmal gedanklich, aber vor allem auch emotional. Ne? Das ist ja das, worum es geht. Und es ist eine interessante Frage, weil das passiert eigentlich automatisch. In einer Therapie oder auch bei uns im Alltag passiert das. Ne? Wenn wir uns das mal vorstellen mit Partner oder Freunden, wenn man in sowas Kindliches, Kuscheliges oder so kommt, das kann man schon eigentlich Regression im Dienste des Ichs, aber ne? unter kontrollierten, nachvollziehbaren Bedingungen. Und in der Therapie wird das meistens angeregt, genau, dass ein Patient sich zurückbegibt, auch emotional und gedanklich. In einen Zustand quasi verfällt. Und wenn das jetzt eine intensive psychoanalytische Therapie ist und dann noch im Liegen, geht sowas ganz schnell. Das muss man, glaube ich, erleben. Wir haben es ja in der Ausbildung auch selber zum Teil, ne, dass wir eine Therapie machen, eine Selbsterfahrung, wo man einfach auch mal in die Rolle des Patienten schlüpft. Das passiert automatisch. Kann sicherlich hier und da auch provoziert werden, wenn man gewisse Dinge Fragen stellt oder auch Gefühlszustände mitherstellt oder aushält, ne, dass man dann sich da auch eher reinbegeben kann. Je nach Passung auch mit dem Therapeuten, mit der Therapeutin, wie man sich darauf einlassen kann.
Schönes Beispiel, das mit der Reaktion, also dass man das im Alltag tatsächlich auch hat. Ne? Manchmal kann man das gar nicht einordnen, aber das betont es nochmal, dass wir das eigentlich auch der Gesunde in Anführungszeichen.
Ja, absolut.
Mensch, nutzt regressive Phasen und das ist auch was Normales. Mhm. Das ist ja auch was, was wir in unserem Podcast auch immer so versuchen zu transportieren, vieles von dem, was man vielleicht auch denkt, das ist vielleicht bei einem selber komisch, dass es auch was sehr Normales sein kann. Und das ist eine schöne Erklärung. Und wenn das vielleicht alleine oder im partnerschaftlichen Setting so nicht funktioniert, dann ist tatsächlich vielleicht auch eine Therapie ein Ort, wo man das professionell begleitet oder unterstützt, gesteuert auch nutzen kann, um halt tiefergehende, das ist ja ne, das tiefergehende herauszufinden, was vielleicht zu Problemen im Alltag führt. So.
Ganz genau. Genau. Und damit kommen ja die meisten. Die meisten Menschen kommen ja mit einer zwischenmenschlichen Thematik, die so schwer wurde, dass Symptome entstanden sind und mit einem Konflikt, der eigentlich tiefergehendes vermuten lässt, aber wo man alleine nicht mehr drankommt, weil man einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht und so gefangen ist, auch in seinen bis dato erlernten Mustern und Strukturen und Bewältigungsmöglichkeiten und auch der Abwehr, die bis dahin zwar stabil war, aber dann gab es irgendein Lebensereignis oder einen inneren Konflikt, der das System so überfrachtet, so überfordert hat, dass es eben dann zum Symptom kommt, zum Ausbruch. Ja.
Wie sind jetzt die Methoden, dass man da, dass du sozusagen in die Tiefe kommst oder du willst ja als logische Psychotherapeutin mit den unbewussten Dingen, also mit dem, was in der Tiefe ist, arbeiten. Klassischerweise, wenn man so Filme sieht, leidenschaft, ich bin kein tiefenpsychologischer Psychotherapeut, würde ich sagen, da geht es so um Assoziationen. Also in so Filmen wird es so dargestellt, liegt eine Person auf der Couch, die sagt dann irgendwas, die muss irgendwie so frei assoziieren. Ist diese Technik auch bei dir in deiner Art von Therapie so Thema, dass die Patienten irgendwas assoziieren und frei berichten und du deutest, ist das so?
Oder eben hast du ja auch schon angeteasert, es gibt sowas wie Übertragung und Gegenübertragung.
Ja. Ich muss gerade, mich da selber ein bisschen strukturieren. Vielleicht vorweggreifen, das ist, bevor man überhaupt eine Therapie beginnt, gibt es ja diese probatorischen Sitzungen, die man durch die Kennenlernsitzung, in denen es darum geht, zu gucken, ob die therapeutische Beziehung stimmt, immer ganz wichtig, ob man sich darauf einlassen kann als Patientin, auch ob die Therapeutin, also ob ich in dem Falle mit dem Menschen, der da mir gegenüber sitzt, mir vorstellen kann zu arbeiten. Aber vor allem auch für mich, das Problem erstmal zu verstehen und den Menschen zu erfassen, sage ich mal, ne, vor dem Wust an Theorien, die es da einfach gibt. Und da geht es vor allem darum, erstmal zu gucken, was ist das Symptom, aber was ist vor allem der aktuelle Auslöser? Also was ist die Situation, warum kommt der Patientin, die Patientin gerade jetzt? Weil das immer ganz viel Aufschluss darüber gibt, was denn da eigentlich angestoßen wurde für Prozesse. Und deswegen sind wir da, und das unterscheidet es auch nochmal zur Psychoanalyse, das ist was möglichst nicht Chronifiziertes sein sollte, ne, was die Struktur wiederum oder die Persönlichkeit betrifft. Und da ist es immer erstmal ganz wichtig zu gucken, um die Psychodynamik aufzustellen, also Hypothesen zu bilden. Ich für mich, aber auch welche, die ich natürlich mit dem Patienten, mit der Patientin erarbeite und auch transportiere, weil jeder Mensch hat ja einen Anspruch darauf oder einen Wunsch auch danach, sich zu verstehen. Nur muss man da immer von vornherein erstmal so ein bisschen dosiert und vorsichtig vorgehen, weil alles direkt vorzulegen kann natürlich auch den Effekt so ein bisschen kaputt machen, ne? Weil man einmal verängstigen, überfordern, absolut, weil das sind Dinge, da kann man nicht hintersteigen mal eben. Aber vor allem auch, das ist das, worum es erstmal geht, um eine Hypothesenbildung. Also warum gerade jetzt? Was wurde da angestoßen? Warum ging es bis jetzt? Wie hat der Patient bis jetzt sein Leben gemeistert? Was sind so die Anpassungsmechanismen? Und wie ist der Patient, die Patientin, darauf wollte ich hinaus, vor allem aufgewachsen? Also aus was für einem Elternhaus kommt sie? Was hat sie erfahren? Was hat sie an Grundfähigkeiten, aber auch grundstrukturellen Fähigkeiten mitbekommen? Wie ist die Struktur, sage ich mal, beschaffen? Also wie sind die psychischen Funktionen? in der Selbstwahrnehmung, in der Fremdwahrnehmung, also was hat man für verinnerlichte Objekte, ne? Was hat man für verinnerlichte Beziehungserfahrungen, Bezugspersonen, an denen man sich heute noch orientiert? Hat man die überhaupt oder ist da jemand quasi sehr vernachlässigt aufgewachsen emotional? Also die psychische Struktur, wie die beschaffen ist, ist ganz wichtig, dass zeigt sich im Hier und Jetzt, zeigt sich, wie ein Mensch jemandem gegenüber sitzt, wie er sich reguliert bekommt und ausdrückt und sich und andere beschreiben kann zum Beispiel und eigene Gefühle wahrnehmen kann. Das ist für mich immer ganz wichtig zu erkennen, wie sind Bindungen. Ne? Bindungsverhalten ist auch eine strukturelle Fähigkeit, wenn wir von Struktur sprechen, von psychischen Funktionen. Und je nachdem, wie da jemand aufgestellt ist, kann es natürlich eher zu einem Ausbruch oder zu einer psychischen Erkrankung kommen, wenn im Hier und Jetzt ein Auslöser, die Person sowas von überfordert, dass die nichts mehr entgegenstellen kann. Das kann ein Grund sein oder eben innerpsychisch wirksame neurotische Konflikte. Und jemand, der aber konfliktbehaftet ist, kann man schon davon ausgehen, dass er auf einem hohen strukturellen Niveau ist. Das klingt jetzt sehr, ne, irgendwie so ein bisschen mechanisch. Aber für mich ist wichtig, um einen Menschen nicht zu überfordern, erstmal herauszufinden, wie ist die Psyche überhaupt beschaffen? Also wie ist er aufgestellt? Was bringt sie für psychisches Werkzeug mit? Oder handelt es sich um ein Trauma? Und weil du nach den Methoden fragtest, Werner, beim Trauma, wenn jemand einen traumatischen Hintergrund hat, dann gibt es da auch wieder andere Methoden, die man in Betracht ziehen muss, weil man da eben viel verfahrenübergreifend dann nochmal viel stabilisierender dran gehen würde. Erstmal mit Imaginationsverfahren oder Konfrontation. Später, aber genau, das muss man für sich als Therapeut immer erstmal ganz genau abgrenzen. Wie ist das Strukturniveau und welcher psychische oder liegt ein Konflikt vor, ein unbewusst wirksamer, der wiederum aktualisiert ist, weil die Patientin, der Patient in seiner Kindheit einen Grundkonflikt quasi gelegt hat, der jetzt wieder reaktualisiert wird. Und wenn ich da eine Psychodynamik erschlossen habe, geht es ja darum, quasi das dem Patienten mehr oder weniger begreiflich zu machen, beziehungsweise dem Patienten, der Patientin die Chance zu geben, sich selber besser kennenzulernen, darüber auch besser einschätzen zu lernen und wiederum neue Muster, neue Erfahrungen daraus zu machen, wenn man sich besser versteht. Und da hattet ihr jetzt nach den Methoden gefragt, beziehungsweise wie man an dieses Unbewusste kommt, weil darum geht es ja. Ne? Wie kommt man an dieses, wie macht man das Unbewusste bewusst?
Und, ja, wie kommt man in die Tiefe?
Genau.
Genau, wie kommt man in die Tiefe? Und es ist nicht so, dass, also es ist so, wenn man sich jetzt ganz plastisch vorstellt, eine Therapie, man hat dann die Hypothesen aufgestellt oder die Vermutung, die natürlich auch immer wieder korrigiert werden können, hat den Konflikt erfasst, hat das Strukturniveau für sich geklärt und was auch noch ein wichtiger Indikator ist, um überhaupt unbewusste Prozesse für mich jetzt als Therapeuten erstmal auszumachen, ist das szenische Verstehen. Also was sagt jemand, wie sagt er sie es, wie ist jemand gekleidet, wie gestikuliert jemand, weil das ganz viele unbewusste Informationen einfach auch nochmal gibt. Das geht schon vom ersten Telefongespräch bis zum Verabschieden, ne? Dass man viele stimmige Dinge, wenn man sie mal reflektiert und versucht, in so einen Gesamtzusammenhang zu setzen, erkennt, die wiederum Aufschluss darüber geben, wie jemand, was jemanden so bewegt unbewusst oder was da wirkt. Und der Patient, die Patientin, die, was ich immer zu Beginn sage, genau, es geht darum, hier einen Raum ganz für die Person zu schaffen, zu stellen, wo nichts vorgegeben ist. Also wenn dann die Therapie beginnt, erkläre ich immer vorweg, dass es, wie du schon angesprochen hast, ums freie Assoziieren geht, Werner. Ne? Das ist durchaus ein Begriff, der noch wirksam ist. Das freie Assoziieren bedeutet einfach, dass alles, was dem Patienten, der Patientin so einfällt. Zwischendurch auch einfällt, in den Sinn kommt, an Gefühlsregungen aufploppt, dass es willkommen ist, genannt zu werden. Okay. Und wir dann gemeinsam schauen, wie sich das einordnen lässt. Und das ist ja auch mit meiner Aufgabe, ne, zu filtern auch. Was ist jetzt wichtig für die Thematik der Patientin, für den Konflikt? Wo guckt er sie wieder durch diese Brille, die Beziehungen und die Konflikte immer wieder hervorruft? Und ja, dass das in dem Raum, in dem Rahmen erstmal alles auf den Tisch kommen kann.
Stimmt, da gibt es ja unheimlich viel, was du gesagt hast. Die Sprache, die Kleidung, die Geschichte, die der Patient erzählt, die Symptome, die er erzählt.
Alles. Mimik, Blickkontakt.
Da ist ja unheimlich viel Material, was man verwenden kann. Genau.
Passt das zusammen?
So viel Techniken brauchen wir vielleicht für den Anfang gar nicht. Aber
wir können doch gar nicht mehr sprechen, weil wir haben tatsächlich da unsere Zeit schon jetzt erreicht. Und das heißt, wir haben jetzt erstmal gelernt, sage ich mal, schon die probatorischen Sitzungen oder die Kennenlernsitzungen haben schon eine hohe Funktion, eine hohe Bedeutung, weil tatsächlich das dient nicht nur dem Kennenlernen, sondern tatsächlich auch in dem geschafften Raum, sage ich mal, hat es auch schon so eine Form von Hypothesenbildung. Also du guckst systematisch nach bestimmten Dingen, die du auch mit der Interessentin teilst.
Das finde ich besonders wichtig. Es ist sehr interessant, dass man sozusagen als Patientin oder Patient in der tiefen psychologischen Therapie auch dadurch weiterentwickeln kann, dass man sich mit den Deutungen, du machst ja sozusagen Deutungen über die Tiefe eines Patienten, über das Unbewusste, sich damit auseinandersetzen kann und damit vielleicht sich auch selber entwickeln kann und neue Erfahrungen.
Ganz genau, aber das würde ich gerne jetzt noch ergänzen, diese Deutung. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig, dass das nicht voransteht, sondern dass man damit sehr sensibel umgeht, denn es geht erstmal viel mehr darum, um zu klarifizieren, was ist jetzt hier eigentlich los, wie sind die Gefühle, was umgrenzt das Problem, dann auch mal zu konfrontieren im Sinne von, was sich bei uns in der Beziehung darstellt. Mir fällt auf, dass sie dass sie gerade sehr viel schweigen, was hat das zu bedeuten, oder oder dass sie sich verspätet haben, also dass man auch solche Prozesse tatsächlich mit einbezieht, neben dem real Gesagten und der Thematik, die man auch inhaltlich bespricht. Wir sprechen auch ganz viel inhaltlich, das klingt klang jetzt vielleicht anders, aber dass gerade diese Prozesse in diesen analytisch begründeten Verfahren so wichtig sind, also Übertragung, was überträgt der Patient, die Patientin auf mich, was entsteht in mir aufgrund dieser Übertragungen, was entstehen für Gefühle in mir, die vielleicht vom Patienten verdrängt sind oder die auch andere dem Patienten, der Patientin immer wieder gegenüber empfinden, wodurch sich so gewisse Prozesse aufrechterhalten. Und was gibt es für Widerstände? Wie ist die Abwehr beschaffen? Und also das sind so Worte, ne, die ich jetzt mal noch so reinwerfen will, aber mit denen wir arbeiten. Genau.
Wir geben ja immer so Impulse durch unsere Podcasts. Wir wollen ja jetzt nur neugierig machen. Wir wollen tatsächlich ja unsere Zuhörer
muss das nicht verstehen, machen, genau, was es ist, aber
neugierig machen. Wir machen ja keine Vorlesung. Ich glaube, das ist schon mal gelungen, dass wir neugierig gemacht haben. Wir haben auch schon mal so ein paar Sachen direkt klargerückt. Das ist was völlig anderes, wie man vielleicht vorurteilsbehaftet oder nur mit analytischer Psychotherapie verbinden könnte. So grobe Unterschiede hat man schon gesehen. Du hast auch ein paar Sachen gedroppt, wie Übertragung, Gegenübertragung. Also man kann auch bitte nachlesen, Regression. Und das ist ja so ein bisschen der Gedanke. Und du hast, finde ich, sehr schön beschrieben, gerade auch, weil wir uns ein bisschen Zeit genommen haben für diese probatorischen Sitzungen. Da kann man sich sehr schön vorstellen, wie der Prozess startet und was auch so der Inhalt ist des Miteinanders. Also du schaffst einen Raum dafür, quasi im Miteinander etwas über sich zu erfahren. Also du natürlich über die Patientin und die Patientin über sich. Und darauf aufbauen, vielleicht zu gucken, ist das ein Grund für das Problem, für das aktuelle Problem? Und das ist nochmal was Wichtiges. Es gibt ein aktuelles Problem, einen aktuellen Konflikt oder eine Erkrankung, und das quasi in einen Zusammenhang zu setzen als Hypothese. Und dann vielleicht zu gucken, was kann man vielleicht auch verändern, dass das Krankheitserleben zurückgeht oder der Konflikt nicht mehr so entsteht.
Ich habe gelernt, du arbeitest mit ganz vielen Sachen sozusagen. Du brauchst am Anfang erstmal gar nicht so viele Techniken, zum Beispiel eine Verspätung, habe ich gehört, oder irgendwelche Zufälligkeiten, komische Gesten oder was weiß ich.
Nicht nur am Anfang, sondern vor allem auch im Therapieprozess. Ne? Wenn es dann manchmal ein bisschen heikler wird, kann natürlich nochmal was auch passieren oder sich darstellen. Und man muss einfach auf vielen Ebenen sensibel sein. Und das macht so komplex, aber auch so spannend, finde ich.
So Versprechen, deutsche Fehlleistungen, gibt es die auch noch, spielen die auch eine Rolle?
Was meinst du?
Man gibt doch so Versprecher, die werden doch heute sozusagen auch umgangssprachlich.
Ja, deutsche Versprecher, als Tür zum Unbewussten. Träume sind auch Türen zum Unbewussten, um etwas bewusst zu kriegen.
Also alles angewendet.
Ja, sehr schön. Ja. Ich glaube, wir hätten wahrscheinlich Also dieser Podcast erhebt nicht den Anspruch, irgendein Verfahren abschließend und wirklich komplett vorzustellen. Also ich habe den Eindruck, ja, wir sind jetzt gerade etwas über die probatorische Sitzung hinausgekommen, aber ich glaube, wir haben die Eckpfosten der...
Kann sich vielleicht ein bisschen was vorstellen.
Man kann sich ein bisschen was vorstellen. Vor allen Dingen kann man
sich... Schön, ja, das hoffe ich sehr.
Sich weiterentwickelt hat und dass es auch mit Problemen im Hier und Jetzt zu tun hat, also aktuelle Anlässe gibt, dass das auch im Fokus steht. Und ich glaube, das sind so wichtige Botschaften auch. Und ja, ich fand es toll, sag ich mal, dass du uns so aus deiner Arbeit berichtet hast und du auch diese gute Weiterentwicklung so darstellen konntest. Also von daher ganz herzlichen Dank an dich, dass du dich gemeldet hast, mit uns diese Folge zu machen. Wir hoffen natürlich, dass wir vor allen Dingen Impulse gegeben haben, jetzt noch mal ein bisschen nachzulesen, zu recherchieren, selber nachzudenken. Das ist ja die Idee des Podcasts. Und ich fand auch schön, dass du so, also meinen Kuscheln als Regression wieder eingeordnet hast, als die ganz normale Regression, die Menschen haben. Also, dass das nichts Schlimmes, Pathologisches ist, wenn man nochmal regrediert. Ja. Wir alle tun das und wenn wir es nicht tun, ist es vielleicht sogar eher ein Problem oder es kann auch ein Problem sein. Also, das fand ich toll, das nochmal so einzuordnen. Ja, ganz herzlichen Dank von uns und vielleicht an unsere Hörerin, das war jetzt die 34. Folge unseres Podcasts, Psychiatrie im Alltag. Und ja, wenn dieser Podcast gefällt, würden wir uns natürlich freuen, wenn er abonniert wird. Das hat auch den Vorteil, dass man keine weitere Folge verpasst. Wir machen ja immer so alle 4 bis 6 Wochen, sage ich mal, eine Folge.
Und wir bleiben zurzeit bei Psychotherapie. Wir werden uns noch weitere Psychotherapieansätze vorstellen. Also wenn das interessiert, gerne dabei bleiben. Wir erfahren noch mehr.
Ja, so ist unser Plan. Danke fürs Zuhören.
Tschüss.
Bis Anna. Danke dir, Anne.
Vielen Dank euch. Ciao.